Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Umgang mit Migranten sorgt in der Europäischen Union regelmäßig für Streit. Dabei geht es unter anderem darum, wie diese Menschen in der EU verteilt werden und wie hoch dadurch die Belastung der einzelnen Länder ist. Hier soll jetzt ein reformiertes Asylsystem ansetzen. Basis dafür ist die neue Migrationsanalyse der EU-Kommission. Danach ist Deutschland bereits belastet und könnte beantragen, bis Ende 2026 keine zusätzlichen Migranten mehr aufzunehmen.
Ein Boot, das Migranten in die EU bringt. Regelmäßig landen Menschen in den Ländern an den Außengrenzen. Vor allem sie drängen darauf, die Menschen gerechter zu verteilen. Erstmals hat die EU-Kommission ermittelt, welche Staaten besonders durch Migration belastet sind und Anrecht auf einen neuen Solidaritätsmechanismus haben. Solidarität ist dabei flexibel zu gestalten. Länder können andere Mittel wählen, wenn sie keine Menschen aufnehmen wollen. Die Aufnahme ist nicht verpflichtend. Geordnet sind sie im neuen Entwurf, je nach Druck in verschiedenen Gruppen. Griechenland, Italien und Spanien können Hilfe aus einem sogenannten EU-Solidaritätspool beanspruchen. Entweder sie schicken die Migranten dann weiter oder sie erhalten Geld aus anderen Ländern. Auch Staaten wie Belgien oder Deutschland müssen vorerst keine weiteren Migranten aufnehmen oder finanzielle Ausgleichsleistungen erbringen, weil sie bereits überdurchschnittlich viele Asylsuchende aufgenommen haben.
Die Überforderung Deutschlands ist anerkannt. Das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Und deswegen, wir werden an der Solidarität der Zukunft mit teilhaben, aber fair.
Dem Vorschlag der Kommission müssen aber erst noch die Mitgliedstaaten zustimmen. Und da regt sich schon Widerstand. Heute wurde nur gesagt, welche Länder profitieren sollen. Wer aber im Gegenzug mehr Menschen aufnehmen oder mehr zahlen muss, ist noch vertraulich. Ungarn und Polen haben bereits angekündigt, dass sie nicht mitmachen werden. Aber ohne den Solidaritätsmechanismus liegt das neue EU-Asylsystem schon in Trümmern, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist.
Im Streit über das Urheberrecht bei künstlicher Intelligenz ist ein erstes Urteil gefallen. Das Landgericht München entschied über die Verwendung von Liedtexten, unter anderem von Herbert Grönemeyer, Reinhard May und Helene Fischer. Wenn sie in Systeme wie ChatGPT eingespeist werden, steht den Autoren eine Lizenzgebühr zu. Und auch jedes Mal, wenn das Programm einen solchen Text herausgibt, wird eine Vergütung fällig. Der Betreiber von ChatGPT OpenAI will das Urteil nicht hinnehmen.
Wir machen den Test. Dieses Lied. Von wem glauben die Leute, ist es?
Atemlos von Helene Fischer.
Das ist die
Helene Fischer, Atemlos durch.
Genau.
Stimmt aber nicht. Dieses Lied wurde künstlich erzeugt, offenbar aber unter direkter Verwendung des Originaltextes. Was die GEMA auf den Plan rief. Sie vertritt die Urheberrechte von Musikern, Komponisten und Texteschreibern. Der beklagte KI-Konzern OpenAI weist von sich, direkt auf den originalen Songtext zugegriffen zu haben. Das Landgericht München hat heute der GEMA Recht gegeben. OpenAI muss in diesem Fall nun Schadenersatz bezahlen. Der Konzern verletzt das deutsche Urheberrecht.
Sie müssen es jetzt erstmal unterlassen, dieses Modell, das so trainiert war, weiter so zu benutzen.
Wir hoffen natürlich, dass das auch eine Signalwirkung für die Rechtslage in Europa hat, dass die großen Technologieunternehmen hier eben auch in Lizenzverhandlungen nun eintreten werden.
Das KI-Unternehmen OpenAI teilte schriftlich mit dem Urteil nicht einverstanden zu sein und nächste Schritte prüfen zu wollen.
Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz investiert Google in Deutschland 5,5 Milliarden Euro. Der US-Konzern will unter anderem ein neues Rechenzentrum bei Frankfurt am Main bauen und seinen Standort in Hanau vergrößern. Auch in München und Berlin sind Erweiterungen vorgesehen. Die Pläne sollen bis 2029 umgesetzt werden.
Es wird gebaggert im hessischen Dietzenbach bei Frankfurt am Main. Entstehen soll hier ein neues Rechenzentrum, Teil des milliardenschweren Investitionsprogramms von Google. Das verkündete der US-Tech-Gigant heute bei einem Pressetermin gemeinsam mit Vizekanzler Klingbeil. Das Ziel, deutsche Unternehmen als Kunden gewinnen.
Wir haben gerade unser größtes Investitionsprogramm in Deutschland bekannt gegeben. 5,5 Milliarden Euro, die wir in den nächsten Jahren hier in Deutschland investieren wollen. Wir tun das, weil wir große Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und insbesondere nach dem Thema KI sehen.
Ob in der Robotik, beim autonomen Fahren oder in der Medizin und Biotechnologie. Überall setzen Unternehmen und Startups auf KI. Und die benötigt eine enorme Rechenleistung. Deutschland sei da eher weit abgeschlagen, heißt es vom Branchenverband. Für den Vizekanzler auch deshalb ein Signal.
Wir sind stark in der Forschung, wir sind stark in Innovation und wir haben hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen freut es mich wirklich außerordentlich, dass mit Google ein internationaler Top-Player die Entscheidung getroffen hat.
Vergangene Woche erst hat die Telekom mit dem Chiphersteller Nvidia eine milliardenschwere Kooperation in München verkündet. Doch mit jedem Großprojekt wächst auch die Sorge, dass sich Deutschland damit noch tiefer in die Abhängigkeit von den USA begibt.
Solange wir unsere Wirtschaft, unser Gesundheitssystem, unser Militär auf US-Servern läuft, sind wir strukturell abhängig. Das heißt, in einem Konflikt mit den USA, natürlich sind die USA Freunde, aber es kann natürlich auch, die Stimmung kann kippen, ist es natürlich ein etwas, was verhandelt werden kann.
Im hessischen Dietzenbach setzt man auf die wirtschaftlichen Chancen und hofft, dass von der Milliardeninvestition vor allem auch die Region profitiert.
Mehr zum Thema gleich im Anschluss auf Tagesschau 24. Darin auch ein Interview mit dem Deutschlandchef von Google, Philipp Justus. Bei der Datensicherheit gibt es in Deutschland noch immer große Schwachstellen. Darauf hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hingewiesen. Große Konzerne hätten den Schutz ihrer Netzwerke zwar in letzter Zeit verbessert, viele kleinere Firmen, Verwaltungen und Privatleute gingen aber zu sorglos mit den Problemen durch Sabotage und Spionage um.
Einchecken mit Stift und Zettel. Im September sorgt ein IT-Ausfall am Berliner Flughafen für lange Schlangen und Chaos. Ursache? Ein Cyberangriff auf ein US-Unternehmen. Bei der Vorstellung des BSI-Lageberichts warnt Bundesinnenminister Dobrindt vor allem vor Angriffen aus dem Ausland.
Wir erleben vor allem stark ansteigend die Destabilisierungsversuche durch Sabotage, durch Spionage, durch Verbreitung von Desinformationen. Also wir erleben die Angriffe von staatlich gelenkten Gruppen.
Die Angriffe kämen vor allem aus Ländern wie Russland und China, so der Bericht. Lösegelderpressungen seien ein Hauptproblem. BSI-Chefin Plattner warnt vor veralteter Software als Sicherheitslücke.
Die Server sind verwundbar, das betrifft Krankenhäuser, Schulen, Stadtwerke, Kommunen, jede Menge Unternehmen. Also einmal quer durch die Republik. Das ist ein Volksproblem.
Neben Unternehmen steht vor allem die öffentliche Verwaltung im Fokus von Cyberspionen, so der Lagebericht. Sie sind ein einfaches Ziel, sagen Experten.
Wir haben das Problem, dass IT-Sicherheit immer belächelt wurde. Das war etwas Unbequemes, das war etwas, was Geld kostet, das war etwas, was man immer in die Zukunft geschoben hat, wenn man mal Probleme lösen möchte.
Neben dem Bund haben auch die Länder eigene Behörden für Cybersicherheit. Sicherheitspolitiker fordern deshalb auch eine strukturelle Reform.
Ja, wir glauben seit vielen Jahren, dass es eine Zentralstellenfunktion auf Bundesebene geben muss, dass eben nicht jedes einzelne Bundesland von Bayern bis Bremen die Cyberabwehr selbst organisieren sollte.
Die Ampel hatte das versucht, ist daran aber gescheitert. Dobrindt will Länder und Kommunen jetzt dazu bringen, mehr in die Cybersicherheit zu investieren. Der Bericht zeigt aber auch, dass Unternehmen und Behörden das Thema ernster nehmen müssen.
Vom Cybercrime zum Darknet, der verborgenen Ecke des Internets, wo Kriminalität grassiert. Einem Mann aus Dortmund wird jetzt vorgeworfen, er habe im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen. Zudem soll er versucht haben, dafür Geld zu sammeln und Attentäter anzuwerben. Gestern Abend hat ihn die Bundesanwaltschaft festnehmen lassen. Der 49-Jährige, gegen den seit Juni ermittelt wird, gehört nach ARD-Informationen zum Reichsbürgermilieu.
Karlsruhe heute Mittag. Martin S. wird zum Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof gebracht. Der Beschuldigte, ein deutsch-polnischer Staatsbürger aus Dortmund, soll zum rechtsextremistischen Teil des sogenannten Reichsbürgermilieus gehören. Er ist den Sicherheitsbehörden seit einigen Jahren bekannt. Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft?
Nach unseren Erkenntnissen hat er spätestens seit Juni 2025 im sogenannten Darknet eine Plattform betrieben, und zwar anonym. Und auf dieser Plattform hat er zu Anschlägen auf Politiker und Personen des öffentlichen Lebens aufgerufen. Dazu hat er auf dieser Plattform unter anderem Listen mit konkreten Namen von Zielpersonen aufgeführt. Er hat auch teilweise selbstverfasste Todesurteile dort eingestellt oder auch Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen.
Auf der Namensliste sollen auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige Kanzler Olaf Scholz stehen. Der Beschuldigte habe außerdem zu Spenden in Kryptowährung aufgerufen. Die Einnahmen sollten als Kopfgeld ausgelobt werden. Terrorismusfinanzierung wird ihm deswegen vorgeworfen.
Im Augenblick sieht das für mich so aus, als wenn das noch kein konkreter Mordplan gewesen ist, aber eben die Plattform, um die Menschen zusammenzuführen, die dazu bereit sind. Und die spannende Frage in den weiteren Ermittlungen wird sein, ob da schon Personen sich bereit erklärt oder gespendet haben.
Am Nachmittag hat der Ermittlungsrichter in Karlsruhe gegen Martin S. Untersuchungshaft angeordnet.
In der Türkei fordert die Staatsanwaltschaft mehr als 2000 Jahre Haft für den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu. Ihm wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bestechung und Betrug vorgeworfen. İmamoğlu ist der größte Rivale von Präsident Erdogan und sitzt seit 8 Monaten in Haft. Die Ermittler fordern auch, ein Verbot seiner Partei CHP zu prüfen. Die CHP hatte die Kommunalwahlen gewonnen. Im Irak wurde heute ein neues Parlament gewählt. Das Land war jahrelang von Krieg und Anschlägen geprägt und von der Terrorherrschaft der IS-Miliz. Mittlerweile gibt es weniger Gewalt. Viele Milizen haben Parteien oder Bündnisse gegründet. Probleme machen die schwache Infrastruktur und die Korruption. Die Macht ist aufgeteilt unter Schiiten, Sunniten und Kurden. Ämter werden nach Quote verteilt.
Der Fingerabdruck mit der Tinte, seit Jahr und Tag der Beweis für die Stimmabgabe im Irak. Lang ist der Wahlzettel, 250 Parteien, fast 8000 Kandidaten. Nur wenige Irakerinnen und Iraker gehen wählen, es gibt Boykottaufrufe und das Misstrauen vieler Bürger in den Staat ist groß. Die Dienstleistungen sind immer noch sehr schlecht, ob Wasser- oder Stromversorgung. Es muss sich um die grundlegenden Bedürfnisse eines Bürgers gekümmert werden. Viele junge Irakerinnen und Iraker fordern Veränderung. Sie verlangen von der Regierung Maßnahmen gegen Wassermangel im Land, protestieren gegen Korruption und gegen den Einfluss von Iran-nahen Milizen. Bei der Parlamentswahl ist ein Viertel der Sitze für Frauen reserviert. An der Macht sind Männer. Ministerpräsident al-Sudani warb im Wahlkampf mit wirtschaftlichem Aufschwung. In Bagdad wird gebaut wie lange nicht mehr, finanziert aus Öleinnahmen. Doch vom Bauboom profitieren selten junge Unternehmer. Viele wollen das Land verlassen. Unterstützer des Ministerpräsidenten betonen, der Irak sei sicher wie lange nicht in einer sonst instabilen Region. Mit einer falschen Entscheidung hätten auch wir in einen Krieg hineingezogen werden können. Doch im Gegensatz zu unseren Nachbarländern hat er es geschafft, dies zu verhindern. Nach der Verkündung des Wahlergebnisses morgen wird wieder verhandelt werden müssen zwischen schiitischen, sunnitischen und kurdischen Fraktionen. Wie die künftige Regierung aussehen wird, ist schwer auszumachen. Zu verschachtelt ist das politische System des Irak.
Die Verhandlungen um die Machtverteilung nach den Wahlen werden oft auch auf der Straße begleitet, mit Demonstrationen und Angriffen auf Politiker. Die Regierungsbildung könnte wieder schwierig werden. Nach den vergangenen Wahlen 2021 dauerte es fast ein Jahr.
In Deutschland haben heute Narren und Jecken das gefeiert, was für sie die 5. Jahreszeit ist. In Köln mit einem Countdown. Festkomitee-Präsident Kuckelkorn nannte den Karneval heute eine ganzheitliche Therapiesitzung für das gesamte Rheinland. Die Sicherheitsmaßnahmen waren in allen Städten hoch. In Mainz gab es nur mit Ticket Zugang zum Fastnachtsbrunnen. Im Mittelpunkt der Kampagne dort die Mainzer Hofsänger, die ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Die Zugspitze, höchster Berg Deutschlands und beliebtes Touristenziel. Heute wurde das Gipfelkreuz abmontiert und ins Tal geflogen. Eine aufwendige Aktion, es ist 300 Kilogramm schwer. Das Kreuz ist seit längerem kein schöner Anblick, denn Touristen haben es über und über mit Stickern beklebt. Nun wird es restauriert. Und wir schauen jetzt aufs Wetter für morgen.
In sehr milder Luft und unter steigendem Luftdruck wird es vielerorts freundlich. Heute Nacht ist es oft nur locker bewölkt oder klar, im Norden zum Teil auch dichtere Wolken, aber trocken. Vor allem in der Mitte und im Süden bildet sich Nebel, der sich morgen mancherorts zäh hält, sonst oft sonnig oder nur locker bewölkt. Im Norden gibt's neben Sonne auch Wolken und in Küstennähe kann es etwas regnen. Auf den Nordseeinseln heute Nacht um 10 Grad, im südöstlichen Bergland leichter Frost. Im Nebel morgen unter 10, im Süden und Westen dagegen sehr milde 15 bis 18 Grad. Ähnliches Wetter auch Donnerstag und im Südwesten kann die 20-Grad-Marke geknackt werden. Freitag ändert sich an dem freundlichen und sehr warmen Wetter wenig. Im Norden kann es allerdings häufiger nass werden. Samstag wird es dann überall trüber und auch kühler.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer, welche Chancen und Risiken mit der Milliardeninvestition von Google verbunden sind. Und wir blicken nach Rügen, wo ein Tanker der russischen Schattenflotte für Streit sorgt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.